Willkommen zum sechsten Podcast 700 Jahre Bochum. Und da starten wir heute an der Glocke vor dem Rathaus mit der Holzhammer-Methode.
Wahnsinn, richtiger Ton.
Ja, mit der Hand kriegt man da keinen gescheiten Ton raus. Das haben wir schon versucht und das haben vor uns schon tausend andere versucht. Denn ich sag mal so, die Glocke vor dem Rathaus, die kennt ja wirklich jeder.
Da hat auch jeder schon mal dran gepackt. Aber ich meine, wer weiß noch, dass sie mal eine Goldmedaille auf der Weltausstellung in Paris 1867 bekommen hat. Und zwar für das damals neuartige Stahlgussverfahren, in dem sie hier in Bochum hergestellt wurde. Und damit sind wir auch schon mittendrin in dieser Folge, in der wir auf die Arbeit gucken, die unsere Stadt geprägt hat.
Ja, darauf, wie die Bochumer ihre Kohle verdient haben. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war Bochum ja vor allem ein Ackerbürgerstädtchen. Darüber haben wir ja schon öfter in dieser Podcast-Reihe gesprochen. Ein Großteil der Bewohner hat das Geld mit dem Ackerbau verdient. Und durch die gute Lage am Hellweg, dieser wichtigen Handelsroute, konnte man auch sehr gut Handel treiben. Aber es war eben eher beschaulich, also sehr beschaulich, bis 1841. Da hat die erste Tiefbauzeche kurz vor den Toren der Stadt Bochum, die Zeche Präsident, damals in Hamme, aufgemacht.
Da wurde abgeteuft, ne? So heißt das in der Bergbausprache. Ja. Genau. Also es geht um die Kohle in allen Varianten, als Geld oder als Kohle auch tatsächlich. Und da schauen wir drauf. Von der Kohle zum Stahl zu den Autos in dieser Podcast-Folge. Wir starten aber mit einer Spurensuche. Der Bergbau ist in Bochum lange Geschichte. Wer aufmerksam guckt, findet allerdings noch vieles, was von damals übrig geblieben ist. Und manchmal tritt auch noch was ganz überraschend zutage. Das haben wir mit Dr. Frank Dengler erkundet. Der hat uns über den Bergbau Wanderweg Wattenscheid geführt. Teilweise auch über Stock und Stein.
700 Jahre Bochum.
Der Jubiläumspodcast.
Mit Katja Leisenschneider.
Und Alexander Brauer.
So, wir schlagen uns jetzt hier mal links in die Landschaft. Aber ich gehe mal vor. Hier sehen Sie diese Baumreihe, die auch erst in den 90er Jahren gepflanzt wurde, um den Verlauf einer Kohlentransportbahn zu markieren. Das heißt, das war also eine Kohlentransportbahn, die schon auf Schienen lief, aber von Pferden gezogen war, nicht von der Lokomotive. Und das war natürlich ein relativ beschwerlicher Transportweg, bevor dann in einer späteren Zeit dann wirklich moderne Eisenbahnen gebaut wurden mit Dampflokomotiven, die dann größere Kohlenmengen ohne Probleme abtransportieren konnten. Aber das ist praktisch der Verlauf dieser ehemaligen Pferdeschleppbahn von 1835, die dann wahrscheinlich bis in die 60er Jahre in Betrieb war. Gut, dann gehen wir mal weiter.
So, also wir laufen jetzt und machen richtig Strecke auf dem Bergbauwanderweg, der in Eppendorf gestartet ist, mit dem Historiker Frank Dengler. Und wir sind ganz überrascht, Herr Dengler, jetzt schon, dass wir ja tatsächlich überall Spuren unserer Vergangenheit, wir reden ja über die Arbeit der Vergangenheit, also dass wir wirklich überall Bergbauspuren finden. Ne?
Ja, das stimmt. Aber wir haben ja hier wirklich auch den Bergbauwanderweg, der mit Infotafeln erschlossen ist und die einem noch mal helfen, es wirklich dann die Stellen auch zu sehen, wo noch Reste sind. Denn teilweise könnte man hier auch meinen, weil es so schön durchs Grüne geht, dass man fast durch unberührte Natur läuft und es ist aber ehemaliges Industriegebiet.
Das heißt, an vielen Stellen ist ein Hügel eigentlich kein Hügel, sondern eine Halde.
Ganz genau, ja. Zum Beispiel im Südpark in Höntrop, wo man das nicht meinen sollte. Also da diese Hügel, wo, glaube ich, so ein Trimmdichtpfad auch oben drauf ist, das ist eigentlich die Halde der Zeche Marianne. Sie haben Schiefer gefunden. Haben Sie auch Kohle gefunden?
Ja,
das ist Kohle, das stimmt.
Das ist alles Schiefer.
Ja.
Alles wieder weg.
Die echte Kohle wurde. Und in der Halde oder wo war das
jetzt? In dem Baum, in der Wurzel.
Ah ja, ja, prima. Wir gehen mal ein bisschen weiter.
Wenn wir über Bergbau reden, wann kann man sagen, ist der wirklich so in Erscheinung getreten in Bochum?
Das ist schwer historisch ganz exakt festzumachen. Es gibt schon im späten Mittelalter und im 16. Jahrhundert Ratsrechnungen der Stadt Bochum, wo der Kauf von Kohle zum Heizen verbrieft ist, ohne dass man genau weiß, von welcher Zeche die kommen. Aber das muss natürlich aus der unmittelbaren Umgebung gewesen sein. Und einerseits südlich im Ruhrtal sind die Spuren des frühen Bergbaus zu sehen, Linden, Dahlhausen, aber eben auch hier in Eppendorf und Höntrop und in Weidmar nicht zu vergessen. In Weidmar gibt es ja im Weidmarer Holz den berühmten Jörgenstein, der mit der Sage des Hirtenjungen Jörgen verbunden ist, der angeblich als erster die Kohle entdeckt haben soll. Man muss dazu sagen, diese Sage gibt es auch in anderen Ruhrgebietsorten ganz ähnlich.
Der, der taucht mehrfach auf, genau. Ne? Ja. Dieser Junge. Die ersten Zechen ist übertrieben, ne? Also der erste Kohleabbau, der war ja wirklich oberflächlich. Das haben wir gerade auch schon auf dem Weg hier kennengelernt. Also es ging mit ein paar Metern los, bis dann tatsächlich es irgendwann auch möglich war, tiefer zu gehen. Wie war denn da die Entwicklung? Weil wir ja jetzt auch schon Vorbauten von Malakow-Türmen gesehen haben. Das ist ja richtig so eine Entwicklung. Es ging immer tiefer, ne?
Ja, also der allerfrühste Bergbau, der hat sich tatsächlich da auf die Kohle gestürzt, wo sie von alleine zutage trat. Und man hat erstmal wirklich Löcher gebuddelt, sozusagen große Trichter. Und hat noch nicht mal Stollen angelegt, sondern so lange dort die Kohle ausgegraben, bis das Loch voll Wasser gelaufen ist. Und dann hat man nebenan das nächste gebuddelt. Das hat natürlich nicht sehr lange gehalten oder sehr weit geführt, weil eben diese sehr oberflächennahen Vorräte dann erschöpft waren. Und in der zweiten Stufe sind dann die ersten Stollenzechen entstanden, die sozusagen in die Berghänge hineingegangen sind mit einer leichten Neigung, dass das Wasser abfließen konnte. Aber da hat man dann schon mehrere hundert Meter lange Stollen angelegt, um an die Kohlenflöze zu kommen.
Und die Malakow-Türme, es gibt ja in Bochum auch noch welche. Sind es eigentlich mehrere? Ich kenne eigentlich nur einen in Wiemelhausen.
Nee, es gibt noch mehrere. Es gibt von der Zeche Karolinenglück, das ist der älteste in Bochum. Dann am Bliestollen. Aha. Das ist ein Malakow-Turm aus Bruchstein, der einzige im Ruhrgebiet aus Bruchstein. Die anderen sind alle aus Ziegelstein gebaut.
Ganz unten am Weidmarer Holz, ne?
Genau, am Weidmarer Holz. Und Zeche Hannover natürlich noch.
Ah, okay.
Also Sie meinten ja Julius Philipp in Wiemelhausen, genau, wo die medizinhistorische Sammlung ist. Ganz das heißt, es gibt, soweit ich weiß, im ganzen Ruhrgebiet heute noch 14 Malakow-Türme. Und wir haben tatsächlich 4 davon in Bochum.
Die Zahl 14 hatte ich auch gehört. Also ja. Es sind gar nicht so viele übrig. Nur zur Funktion. Also die Malakow-Türme waren im Grunde das, was der Förderturm am Bergbaumuseum heutzutage ist. Das war so der erste Aufbau, um irgendwie runter, ja, um so einen Fördermechanismus aufzubauen. Ne?
Ja, das war also, als dann Dampfmaschinen aufkamen und man eben wirklich Tiefbau begonnen hat, ab den 1840er Jahren unterhalb der sogenannten Mergeldecke. Da brauchte man dann eben größere Förderanlagen, um die Tiefen zu überwinden, und hat dann diese Türme angelegt, die sehr massives Mauerwerk hatten. Und das waren sozusagen die ursprünglichen Fördertürme. Bitte nicht weiterlaufen! Wir befinden uns jetzt hier vor dem Gelände, auf dem sich früher der Schacht 4 der Zeche Marianne befand. Und diese Zeche Marianne 4, die hatte jetzt als Förderkonstruktion etwas ganz Besonderes, was es also heute nirgendwo mehr in erhaltenem Zustand gibt. Und zwar kein Malakow-Turm mehr, kein aus Stein gemauerter Turm, aber auch noch nicht ein stählernes Fördergerüst, wie wir das heute kennen, als Bockgerüst oder Doppelbock, sondern eine Zwischenkonstruktion, und zwar ein sogenannter Pyramidenbock. Und man hat 1904 diesen Schacht 4 verfüllt. Man dachte auch, man hätte ihn dauerhaft verfüllt. Das war aber dann ein Irrtum, weil sich nämlich Anfang 2000, kurz nach Neujahr, dort das berühmt-berüchtigte Höntropper Loch oder der Höntropper Krater aufgetan hat. Da ist also zum Glück kein Mensch zu Schaden gekommen. Es sind also nur Pflanzen und Autos im Loch verschwunden. Das war hinter einem Wohnhaus. Und zwar ist es wohl so gewesen, dass damals beim Verfüllen des Schachtes und beim Abbau des Pyramidgerüsts, dieser Pyramidenbock wohl in den Schacht gestürzt ist und hat sich dann im Schacht verkeilt und man kam nicht mehr dran. Und dann hat man halt einfach weiter verfüllt und dann steckte der sozusagen über dem Schacht wie so ein Pfropfen. Und irgendwann hat das dann 2000, also fast 100 Jahre nach der Verfüllung, nachgegeben. Und so ist dann eben dieser riesige Tagesbruch entstanden, der dann monatelang mit Flüssigbeton verfüllt werden müsste. Und ich habe hier noch ein zweites Bild gefunden, das finde ich besonders interessant. Wenn Sie hier mal genau hinschauen, dann sehen Sie, dass in diesem Loch Stahlstreben mit Nieten zu sehen sind. Das wären die letzten Reste eines Pyramidenbocks in Deutschland gewesen, die jetzt mit schönem Beton ummantelt da irgendwo weiter im Untergrund schlummern halt.
Wie ist denn das? Wann ist denn der Bergbau wirklich zu einem Industriezweig geworden in Bochum?
Also der industrielle Bergbau beginnt eigentlich so mit der Zeche Präsident in den 1840er Jahren.
Und diese Verquickung von Stahl und Kohle, dass das so richtig zu einer industrialisierten Stadt auch geworden ist.
Ja, man kann es sicherlich nicht auf ein, zwei Jahre genau sagen. Also die Dynamik nimmt da sozusagen ihren Anfang in den 1840er, 50er Jahren und wird dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts halt immer größer. Also 1842 wird ja auch die Gussstahlfabrik Meyer und Kühne, also der spätere Bochumer Verein, gegründet, krebst aber erstmal jahrelang vor sich hin, bis sie dann 1854 unter Louis Bare dann zur Aktiengesellschaft wird und dann erst so richtig wirtschaftlich erfolgreich wird. Der technische Durchbruch, der war schon früher, da, als der Jakob Meyer halt den Stahlformguss erfunden hat. Siehe die berühmte Gussstahlglocke vorm Rathaus.
Aber dann kam so die Zeit auch, wo man wirklich sagen musste, Bochum ist gewachsen. Das geht dann schon auf die nächste Jahrhundertwende zu, weil hier einfach Jobs ohne Ende waren. Der Bergbau, der hat so viel geboten, von überall kamen die Menschen, um hier zu arbeiten.
Ja, dazu muss man, was Bochum angeht, wirklich sagen, Bochum vor den Eingemeindungen 1904 war wirklich viel eher eine Stahlstadt als eine Bergbaustadt, weil der Bergbau in den Vororten um Bochum herum eher zu Hause war. Also erst durch die Eingemeindung 1904 wurde es dann zu einer Stahl- und Bergbaustadt. Davor war wirklich der Bochumer Verein absolut prägend.
So, wir sind jetzt, ich weiß gar nicht, 6 Kilometer oder was waren es locker, ne?
6, 7 so ungefähr, ja.
Das war ein schöner Wanderweg. Bei Herrn Dengler bedanken wir uns. Und wir waren jetzt auch eine relativ große Gruppe, die gelaufen ist. Insofern verabschieden wir uns, wie man das in Bergbaustätten macht, mit einem Glück auf oder mit dem Steigerlied? Was kommt jetzt?
Glück auf!
Der Steiger kommt und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet. Schon angezündet.
Die Strophe reicht. Ja, nach dem fröhlichen Steigerlied kam Ende der 1950er Jahre dann der bittere Abgesang der Kohle hier in Bochum. Das Zechensterben kam zwar nicht überraschend, aber für die Bergleute dann doch sehr schlagartig. Die Stadt Bochum hat die Zeichen der Zeit allerdings früh erkannt und neue Industriearbeitsplätze geschaffen. Opel kam nämlich nach Bochum. Sogar genau dahin, wo früher Zechen waren, nämlich in Langendreher auf das Gelände der alten Zeche Bruchstraße. Und in Leer ist das große Opelwerk auf dem Gelände der Zeche Dannenbaum gebaut worden.
Da und jetzt ist Opel da auch schon wieder Geschichte. Wir sitzen jetzt gerade genau gegenüber dem Gelände des alten Opelwerks an der Wittener Straße in einem Burgerladen und wir sind verabredet mit Rainer Einenkel, dem letzten Betriebsratsvorsitzenden von Opel Bochum. Von dem alten Werk ist nicht mehr viel zu sehen. Wenn Sie drauf gucken, wie geht's Ihnen damit?
Ja, man sieht ja immer noch das Verwaltungsgebäude, in dem das ist ja auch das Letzte, was hier auch noch sichtbar ist. Und da war ja auch dann unsere Stallzentrale, da saß der Betriebsrat, da saß die Verwaltung, da saßen noch viele Angestellte und Beschäftigte. Das Kernstück des Werkes, nämlich die Produktion und alles, das ist weg. Und das ist natürlich bitter, weil direkt vor mir stand normalerweise die modernste Lackiererei Europas, ganz neu aufgebaut für Opel. Die wurde abgerissen, das Presswerk, die Fertigmontage, die Endmontage, alles das, alles weg. Und das ist schon ein bitteres Gefühl, wenn man das sieht, weil da ganz viele Menschen auch dran hängen und ganz viele Erinnerungen.
Ja, und bei Ihnen ja ein komplettes Arbeitsleben, ne? Wie viele Jahre Sie da verbracht haben?
Ja, ich habe ja allein über 43 Jahre in diesem Werk gearbeitet. Einmal hier im Werk 1, im Stammwerk, aber einen großen Teil auch als Elektriker, aber auch als Betriebsrat im Werk 2, im Komponentenwerk, hinten im Bereich, wo Achsen gebaut wurden oder Motoren und Getriebe. Ja, da hängt schon ganz, ganz viel dran.
Sie haben ja eine lange Zeit auch zusammen mit Ihrem Vater morgens die Schicht angetreten. Also als das hier losging in 1963, ist hier der erste Opel Kadett vom Band gelaufen. Da war Ihr Vater schon bei Opel. Waren das heiß begehrte Arbeitsplätze damals?
Ja, wir kamen ja aus der DDR im August 61. Kurz danach wurden schon die ersten Menschen gesucht bei Opel, die dann nach Rüsselsheim gingen, wurden im dortigen Rüsselsheimer Werk trainiert, für die Produktion vorbereitet. Und als das erste Auto im Oktober 1962 hier gebaut wurde, war mein Vater dabei.
Ja, was für Erinnerungen hat Ihr Vater aus dieser Anfangszeit bei Opel?
zur damaligen Zeit, als er bei Opel gearbeitet hat. Und draußen fuhr ein Kadett vorbei. Da sagte er bei jedem zweiten, den habe ich mitgebaut. Weil wir hatten einen Zweischichtbetrieb und deswegen hat er erstmal gerechnet und sagte, jeder zweite trägt einen Teil von mir mit, was ich entsprechend geschweißt habe. Das war sein Gefühl und das war auch sein Stolz auf das, was er hier mit an jedem Auto beigetragen hat.
Da war er ja nicht alleine. Das gab es ja bei vielen Opelanern. Also wirklich diese Verbundenheit mit dem Werk, mit dem Produkt, das war eine ganze, ja, eine eigene Welt, oder?
Ja, es war ja auch eine verrückte Situation. Mai 60 wurde der Vertrag unterschrieben, dass das Opelwerk aufgebaut wird. Im Herbst begann man mit dem Aufbau und zwei Jahre später stand das Werk. Wenn ich an heutige Großprojekte denke, Berliner Flughafen oder vieles mehr. Ja. Nein, also genau zwei Jahre später dann war die Produktion hier am Laufen und damals waren bereits 10.000 Menschen hier an diesem Werk beschäftigt. Viele ehemalige Bergleute, viele Beschäftigte aus anderen Betrieben, die natürlich die Chance hatten, hier mehr Geld zu verdienen, was teilweise auch heftige Konflikte innerhalb der Industriebereiche nach sich zog, weil viele sich beschwerten und sagten, ihr zieht uns unsere Beschäftigten weg, ihr werbt uns unsere Arbeiter weg.
Sie haben das ja auch das Stadtleben in der Zeit mitbekommen. Also der Bergbau vorher hat die Stadt definitiv geprägt, auch durch das Schichtsystem. Also dadurch war im Grunde, bis in die Vereine ging das hinein, war eigentlich der Lebensrhythmus, der Lebenstakt vorgegeben. Wie war das bei Opel? Sie haben gerade von dem Zweischichtsystem am Anfang erzählt. Wenn wir uns einfach auch den Stadtteil Leer vorstellen, hier war doch alles darauf eingestellt, wann die Opelaner Pause haben, wann die kommen, wann die wieder gehen. Wie war das drumherum?
Ja, es gab die gesamte Gastronomie um die Opelwerke herum, speziell hier im Bochumer Werk 1, lebte ja davon, dass die Opelaner in ihren Pausenzeiten, die waren damals noch nicht bezahlt, dann natürlich das Werk verlassen konnten. Und ich habe es ja selber erlebt, als ich hier dann nach meiner Ausbildung im Presswerk gearbeitet habe, dass wir alle in der Pause draußen waren und haben dann draußen in den Gaststätten unsere Cola und Limo getrunken.
Aber auch ein Bier am Anfang, oder?
Es war sehr schwer, an Bier ranzukommen, weil wir teilweise in Dreierreihen standen. Doch ein Bier war auch dabei.
Wenn man Glück hatte.
Ich habe nämlich auch von den Geschichten gehört, dass sie in den Gaststätten teilweise wussten, die wussten ja, wann die Pause war und dann wirklich schon entsprechend vorher mit dem Zapfen angefangen haben. Also da war man gut vorbereitet.
Da stand das Bier, stand dann wirklich dann reihenweise dann schon oben und es gab manche, die hatten Pech, die konnten nur zwei halbe trinken in der halben Stunde und manche hatten dann eben weniger Pech. Und aber es war schon so gesehen, man darf das nicht so locker sehen, das war schon dann eine schwierige Situation, auch für manche Beschäftigten. Und es gab dann im Nachhinein auch viele Probleme, den Menschen zu helfen, vom Alkohol wegzukommen. Das war ein grundsätzliches Problem, aber ich glaube, das hat man dann gut geschafft.
Wie hart war denn auch die Arbeit im Werk? Also wenn wir von Fließband sprechen, dann reden wir auch von einer sehr eintönigen Arbeit bei vielen Menschen.
Also wir hatten ja zum einen das Fließband selber mit einer ganz, ganz stupiden, eintönigen Arbeit, wo man morgens zur Arbeit ging und machte dann immer wieder den gleichen Handgriff und die gleiche Tätigkeit. Und das dann eben über lange Zeit, stundenlang, mit dem Problem, dass eben auch entsprechende Belastungen am Körper auftraten. Dann gab es die Tätigkeit, speziell dort, wo mein Vater beschäftigt war, mit schweren Schweißzangen, die betätigt werden mussten, wo auch die Verweildauer, die Beschäftigungszeit nicht so lange dauerte, weil die Menschen wurden dann relativ schnell auch angeschlagen. Und es hieß auch, bei Opel baut man nicht nur gute Autos, sondern es werden auch Schwerbehinderte erzeugt. Und deswegen war es auch ein großes Problem, im Nachhinein dann auch zu helfen, dass die Arbeitsplätze entsprechend humanisiert werden und auch verbessert werden. Beziehungsweise auch, und es gab oft Konflikte, durch einen Roboter ersetzt wurden. Was ja eigentlich auch den Sinn hatte, schwere Tätigkeiten durch eine Maschine zu ersetzen. Aber manchmal fiel dann die Arbeit weg. Und das konnte man nicht jedem sofort begreiflich machen, dass das auch in seinem eigenen Interesse auch eine wichtige Arbeit war.
Wenn Sie jetzt zurückgucken auf all die Autos, die hier in Bochum produziert worden sind, welches Modell war Ihr Lieblingsmodell?
Kurz nach Ende der Ausbildung hatte ich mir ein Astra Coupé gekauft. Das war schon ein schönes Auto. Der Schwarm von allen war der Manta. Da hatten alle gedacht, mein Gott, das ist es ja. Es gab natürlich viel Ironie und Spott mit den entsprechenden Manta-Filmen, die dann mit den Witzen, aber ich glaube, da stand man auch drüber und das gehörte dazu. Und ich glaube, ein richtiger Opelaner hatte immer das Gefühl gehabt, Manta, das wäre schon eine feine Sache.
Das war auch ein Lebensgefühl, glaube ich, der Manta bei ganz vielen. Wie und wann ging es dann langsam bergab?
Ja, das war eigentlich ein schleichender Prozess. Wir hatten ja große Krisen in der Automobilindustrie, insbesondere auch durch verschiedene neue Hersteller, insbesondere im südasiatischen Bereich, Japan, Korea, die plötzlich auch mit neuen Fahrzeugen auf den Markt stießen. Billig hergestellt, nicht unbedingt schlechte Autos, aber sie waren eben anders und anderen Voraussetzungen gebaut. Und das führte eben dazu, dass eben diese asiatischen Konzerne immer mehr auch ihre Produktion hier in den Markt bringen konnten und zum Nachteil eben auch der bestehenden klassisch arbeitenden Automobilkonzerne.
Können Sie sich an einen Moment erinnern, in dem Sie für sich gedacht hatten, oh, das geht hier aufs Ende zu? Wo Sie es zum ersten Mal realisiert haben auch?
Auf das direkte Ende nicht, aber wir hatten ja ab Ende der 80er Jahre hatten wir schon das Gefühl, es wird eine ganz, ganz schwierige Zeit und die Arbeitsprozesse verändern sich und wir verlieren immer mehr Personal. Und das direkte Aus für Opel-Werke, das kam so im Jahre 2000, als Opel immer mehr Verluste schrieb. Nicht nur Opel, sondern andere Konzerne gleichermaßen, aber bei Opel war es ja besonders krass, weil wir ja ein Anhängsel des amerikanischen Konzerns General Motors waren, die ja relativ viel an dem, was man hier produzierte, auch an Gewinn herausholten. Opel eigentlich keinen eigenen Gewinn mehr machen konnte und dementsprechend ab 2000 wir nur noch in den Verlustzahlen uns bewegten. Und da fing die Diskussion an, dass nicht jedes Werk überleben wird. Und wir hatten ja dann 2004 das erste Mal eine ganz konkrete Information, dass jetzt auch das Bochumer Werk betroffen sein könnte. Da gab es ja auch dann diese etwas größere Auseinandersetzung. Eine Woche lang hat die Bochumer Belegschaft nicht produziert. Das wurde ja später als dieser wilde Arbeitskampf tituliert, war aber Quatsch. Laut Betriebsverfassungsgesetz haben die Menschen das Recht, informiert zu werden, wie es mit ihnen weitergeht. Und man hat sich draußen am Werkstor versammelt. Und man hat gesagt, Management informiert uns. Und die kamen nicht, eine Woche lang nicht. Also konnte man auch eine Woche lang keine Autos bauen, weil man ja gewartet hat auf eine Antwort. Und die Juristen streiten sich heute noch, ob so etwas zulässig oder nicht zulässig ist. Ich meine ja.
Sie haben ja an vorderster Front da auch gekämpft für das Opel-Werk. Der Name Rainer Einenkel ist, glaube ich, auch immer mit dem Opel-Werk und dem Betriebsrat verbunden. Und ich würde fast sagen, Sie waren in der Zeit ja auch ein Promi, der auch durch die Medien gegangen ist. Also man hat Sie überall an Mikrofonen gesehen, auf Bühnen gesehen. Was war das für Sie für ein Gefühl? Hatten Sie das Gefühl, wir können jetzt hier wirklich was verändern? Wir schaffen das noch? Also dass Sie das Ruder nochmal rumreißen?
Ja gut, es war ja eine etwas eigenartige Situation. Als das 2004 mit den ersten Plänen anfing, wurde ich auch kurz vorher Betriebsratsvorsitzender. Und so gesehen war ich dann mitten in diesem Strudel auch drin. Wir hatten ja zu einer Zeit ja fast 20.000 Menschen, die hier gearbeitet haben. Davon kam die Hälfte aus Bochum und die andere Hälfte aus den anderen Ruhrgebietstädten. Also es war ein ganz wesentlicher Faktor mit dem, was hier ablief. Es war deswegen auch nicht allzu schwer, dass ich Gehör fand, weil das Management von Opel durfte ja nichts sagen. Es war ja aufgebaut wie eine Pyramide. Ganz oben saßen die Verantwortlichen in Detroit, also bei General Motors. Die haben entschieden, wir sagen nichts, wir schließen einfach, wenn wir meinen, wir müssten mal ein Werk schließen. Und die deutschen Vorstandsmitglieder und Werksdirektoren durften nichts sagen, weil sie nicht die Erlaubnis hatten. Also suchten die Medien einen Ansprechpartner und manchmal hatte ich dann die Zeit und stand dann auch zur Verfügung und habe dann das, was ich vor den Beschäftigten gesagt habe, auch den Medien berichtet. Nicht unbedingt zur Begeisterung von General Motors, die mich mehrfach verklagen wollten und mit dem Hinweis, als Aufsichtsratsmitglied dürfte ich doch keine Informationen an die Belegschaft weitergeben und erst recht nicht an die Öffentlichkeit.
Dieses Ende wurde ja auch in der Gesellschaft in Bochum auch kulturell nochmal aufgearbeitet, ne? Mit This is not Detroit. Haben Sie da teilgenommen? Wie haben Sie das wahrgenommen?
Auf jeden Fall, das war 2012, sollte 50 Jahre Opel Bochum gefeiert werden. Und der damalige Opel-Vorstand, es gab noch keine Entscheidung, hatte dann erklärt, das machen wir nicht Für Bochum machen wir das nicht mehr. Es lohnt sich nicht mehr, für Bochum Geld auszugeben und hier eine Veranstaltung zu machen, weil wir haben sowieso vor, ein Werk zu schließen und dann nehmen wir jetzt mal Bochum. Und daraufhin hatte ich ja dann Gespräche geführt mit Anselm Weber vom Schauspielhaus Bochum, den damaligen Intendanten, mit Olaf Kröck, der ja heute bei den Rufespielern verantwortlich ist, und mit Sabine Reich, die gesagt haben, weißt du was, wenn die keine Feier für euch machen, dann machen wir eine. Und dann fand ja dann Anfang 2013 diese wunderbare Veranstaltung, organisiert vom Schauspielhaus Bochum, in der Innenstadt statt. Und es war wirklich eine ganz tolle, mit 20.000 Menschen umfassende Veranstaltung, mit vielen, vielen Künstlern. Nein, das hat auch nochmal Mut und Kraft gegeben und auch nochmal die Menschen bestärkt. Man gehört zusammen, auch wenn wir jetzt quasi das Ende vor den Augen haben.
War ja so, dass Bochum sehr geprägt war von den Opelanern und dann konnte man sich das lange gar nicht vorstellen, wie Bochum sein würde ohne Opel. Jetzt sitzen wir gegenüber diesem großen Gelände an der Wittener Straße und sehen die Bagger und die großen Halden quasi, diese großen Berge voller Erde. Und wenn Sie da drauf gucken auf diese Fläche von Mark 517, was denken Sie dann? Gucken Sie auch so mit der großen geschichtlichen Perspektive, dass Sie sagen, das ist einfach der neue Strukturwandel, der nächste?
Also ich glaube, das ist sicherlich überraschend, was wir hier erleben. Aber es ist gut, dass erstmal etwas Neues kommt und hier keine Brachfläche da ist. Man darf natürlich jetzt nicht vergessen, dass viele wertvolle Industriearbeitsplätze nicht mehr vorhanden sind. DHL-Arbeitsplätze sind DHL-Arbeitsplätze. Und ich will sie jetzt nicht bewerten, das soll jeder selber tun, aber sie sind von der Entlohnung, von der Qualität der Arbeit her keine Industriearbeitsplätze. Und alle anderen Arbeitsplätze wie Bosch und vieles, was kommt, sind sehr hochwertige Tätigkeiten, aber genau dieser Mittelbau fehlt. Und diese Arbeitsplätze sind hier nicht mehr vorhanden und die werden eigentlich gebraucht, um eigentlich eine Entwicklung auch voranzubringen.
Wir haben über die Arbeit im Opelwerk ja auch schon gesprochen. Opel kam damals in Bochum an als Ersatz für den Bergbau, als Rettung für den Bergbau. Und trotzdem war es für die Bergarbeiter auch eine ganz andere Tätigkeit. Die waren unter Tage gewohnt, frei zu arbeiten. Jetzt sollten sie plötzlich quasi einen Dienst nach Vorschrift ausführen. Das war für viele auch nicht der erfüllte Arbeitgeber. Deshalb sind nicht alle Bergleute bei Opel gelandet, sondern viele haben es einmal probiert und sind dann aber doch zur Stahlindustrie gegangen, die in Bochum auch groß war. Und das ist unser nächster Schritt hier im Podcast. Wir gehen jetzt weiter zum Stahlwerk. Herr Einenkel, Ihnen sagen wir schon mal vielen Dank. Sie sind gerade mit dem Auto gekommen. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Fahren Sie noch einen Opel?
Nee. Nee, ich hatte damals gesagt, die wollen mich nicht mehr haben. Dann probiere ich mal was anderes und fahre jetzt einen Citroën, wobei Citroën ja wieder auch zur Opel-Familie gehört. Aber das konnte ich damals ja nicht wissen, wo ich mir den gekauft habe. Aber ich habe zwei Hunde und die passen da wunderbar hinten rein und deswegen bleiben wir auch bei dem Modell.
Die Stahlindustrie ist der mit Abstand größte industrielle Arbeitgeber in Bochum, auch jetzt noch im Jahr 2021. Es gibt im Moment fast 3.000 Beschäftigte. Wir sind bei ThyssenKrupp an der Essener Straße bei Heinz Gerhardt, Geschäftsführer des Betriebsrats. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ja, man muss sagen, in der vierten Generation familiär im Stahlgewerbe unterwegs und du hast uns gesagt, du hast 1979 hier als Maschinenschlosser angefangen. Ja, wie viele Menschen haben denn damals noch hier gearbeitet?
Im Jahr 79 waren wir ungefähr noch 14.000 Mitarbeiter hier am Standort Bochum insgesamt.
Und heute sind es noch?
Und heute sind es an den einzelnen Standorten, wenn man BNO und die Essener Straße zusammenrechnet, liegen wir so bei 2.800 ungefähr.
BNO, muss man immer erklären, das ist das Werk an der Kastropper Straße, also nicht weit vom Stadion entfernt.
Genau so ist es.
Wenn wir jetzt hier ja gerade schon mal sind, erklär doch mal genau kurz, was passiert hier am Standort eigentlich an der Essener Straße?
Also hier an der Essener Straße haben wir jetzt noch drei Teilbereiche der Produktion, die für ThyssenKrupp zuständig ist. Das ist einmal natürlich der Hauptbestandteil, das ist unsere Warmbreitbandstraße, wo halt aus Bram die ersten Vorkeuls, die Warmbrandkeuls, gewalzt werden.
Chinesisch. Sag noch mal, was das ist.
Ich glaube, eine Bramme kann man sich so vorstellen. Ich hatte vorher mal geguckt, ist wie ein dickes Brett, aber eben aus Stahl. Und das macht der platt, ne?
Genau, wir machen eigentlich alles platt, was irgendwie dick und aus Stahl ist. So kann man sich das vorstellen. Genauso ist es. Das sind die Sachen, die als Ergebnis aus dem Hochofen sind. Da werden halt Bramm gegossen. Das sind so, wie muss man sich das vorstellen, große Masseln, 2 Meter, 2,50, je nach dem Abmaß, sind die breit und einige Meter lang. Die werden sozusagen hier angeliefert in unserer Breitbandstraße, kommen in die Öfen, werden richtig heiß gemacht und werden dann gewalzt. Und Coils bedeutet, das sind diese runden Dinger, die man manchmal in Transportwagen oder auf großen LKWs oder auch bei der Deutschen Bundesbahn gelegentlich sehen kann, die so aussehen wie riesige, runde Räder aus Eisen oder Stahl natürlich.
Ja, aber wie so ein Blech, ne? So aufgewickelt, die genau. Sind das, ne? Das sieht man tatsächlich häufiger mal auch, wenn man am Nordring guckt und die Bahn vorbeifährt, eben von ThyssenKrupp, wo wirklich ein Waggon nach dem anderen und überall sind diese Räder oben drauf, diese großen.
So ist es. Und diese Coils, die ja dann Bleche sind, werden fast zu 70% an die Automobilindustrie weitergeliefert. Und die Breitbandstraße ist sozusagen eine Zwischenstufe. Und dann haben wir hier eben noch 2 Werke oder einzelne Teile, einzelne Fertigungsstufen mit jeweils 400, 500, 600 Mitarbeitern, wo das weitergewalzt wird. Das ist die sogenannte Kaltfertigung, Kaltbandwerk. Und da haben wir natürlich auch noch eine Feuerverzinkungsanlage, das ist das große blaue Gebäude an der A40 und die elektrolytische Verzinkungsanlage.
Das klingt aber trotzdem alles sehr komplex. Du hast jetzt gerade schon gesagt, es geht viel für die Autoindustrie natürlich, was ihr produziert. Wir waren gerade ja noch an der Glocke vorm Rathaus. Mhm. Die erinnert natürlich an die Zeit, als in Bochum wirklich auch noch Eisen und Stahl produziert wurde. Die Öfen, von denen wir gerade geredet haben, die machen jetzt den Stahl heiß, aber hier wird kein Stahl mehr wirklich produziert, also es ist kein Hochofen mehr in Betrieb. 1800, ich werfe jetzt die Zahl mal rein, 42, als Firma Meier und Kühne gegründet. Und dann ging es ja wirklich steil bergauf. Hat der Bochumer Verein damals, womit hat er Geld verdient? Mit Glocken?
Natürlich auch mit Glocken, aber in späteren Jahren mit sogenannten Radreifen, die auch heute noch im Bochumer Verein gefertigt werden. Das sind die Reifen, die für die Bundesbahn und ICE-Fahrzeuge gefertigt werden. Aber natürlich eben auch Glockenguss und Weichen- und Schienenbau. Und natürlich in leider beiden Weltkriegen gab es natürlich auch eine hohe Waffenproduktion. Das kann man nicht verschweigen, das ist so.
Sollen wir da mal direkt drüber sprechen, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiges Thema, ne? Also 1937, da gab es für den Bochumer Verein die Auszeichnung nationalsozialistischer Musterbetrieb. War man hier stolz in Bochum drauf, dass man quasi für die Wehrmacht die Waffen geliefert hat an die Front?
Ja, kann ich natürlich aus eigener Erfahrung nichts so sagen, aber aus Berichten meines Opas, der hier arbeitete zu der Zeit, war man da nicht unbedingt stolz drauf, weil es gab gleichzeitig bei dieser Waffenproduktion, die unzweifelhaft da war, mit all ihren Verkettungen in Richtung Zwangsarbeiter und so weiter, gab es auch einen riesigen Widerstand innerhalb des Werkes.
Ah, okay.
Den Bereich Stahlhausen nannte man Blaues Buchsenviertel, weil da natürlich nur Mitarbeiter vom Bochumer Verein arbeiteten. Und die waren natürlich, wie man sich vorstellen kann, als Arbeiter durchaus kommunistisch organisiert bzw. sozialdemokratisch. Und bei dieser ganzen Geschichte der Waffenproduktion gab es da durchaus auch immer viele Widerständler innerhalb des Werkes. Das war schon zum Teil recht schizophren. Ne?
Wenn wir mal uns zurückerinnern, wie es tatsächlich damals hier losging, also wenn wir uns auch das alte Bochum vorstellen, wir haben jetzt im Podcast sehr, sehr häufig darüber gesprochen, wie natürlich auch Sachen gelagert waren, wo was entstanden ist und warum. So, um Stahl zu produzieren, braucht man Koks, also Kohle. Die Kokereien gab es bei den Zechen und der Bochumer Verein, dem gehörten dann auch ganz viele Zechen. Das heißt, Wie lief das ab? Also das war so ein richtiger, ja, so ein Kreislauf im Grunde, ne? Also es lief von den Zechen hier zum Bochumer Verein. Wie genau funktionierte das?
Ja, ich glaube, hier die Zeche Engelsburg an der Engelsburger Straße, die ja immer noch zentral in Bochum liegt, die natürlich Anlieferer war für die Martinöfen, die man damals betrieb, beziehungsweise für die Hochöfen, die man hatte. Und es gab eben auch noch weitere in Herne. Und daran erinnert zum Beispiel noch die Straße an der Seilbahn, wo tatsächlich über Seilbahn die Kohle direkt hier in die Zentralwerke zu den Hochöfen gefördert wurde.
Das heißt, man hat damals Bahngleise verlegt, also es gab quasi einen Schienenverkehr zum Stahlwerk, ja, oder zu den Hochöfen und sogar eine Seilbahn.
Ganz genau. So
verrückt. Eigentlich hochtechnisch, ne? Wenn man sich das, also kann man sich gar nicht mehr so das vorstellen.
Immer, wenn auch immer mit dem Makel des Dreckigen und Schmutzigen behaftet, war das immer Hightech.
Wenn wir jetzt mal gucken, du bist jetzt ja freigestellter Betriebsrat hier bei ThyssenKrupp und deine Familie in der vierten Generation seid ihr hier beim Stahl. Wenn man nochmal weiter zurückguckt auch, gab es ja nicht nur auf der einen Seite die Arbeit, die von den Stahlwerken kam, sondern es gab auch einen ganz klaren sozialen Aspekt, der da mitschwang. Das war ja auch ganz wichtig für die Menschen hier, ne? Kannst du dazu was erzählen?
Ja, praktisch einherging, ähnlich wie auch bei Krupp, der ja mal ein großer Konkurrent war des Bochumer Vereins, ging es hier sofort darum, sozialen Wohnungsbau zu betreiben, um die Mitarbeiter natürlich auch hier an Standorten zu binden. Deswegen gibt es die Siedlung Stahlhausen, so heißt sie ja nun mal auch. Und dementsprechend waren damit eingängig auch diese sozialen Sicherungssysteme bis hin zu der Konsumgesellschaft, wo eben Lebensmittel auch an die Mitarbeiter zu günstigeren Konditionen verkauft wurden.
Die Arbeiter, das waren aber, glaube ich, wirklich richtige, wir müssen uns das wie so... Ja, ich versuche gerade ein Wort zu finden, aber das wie so Jugendheime, ne? Das waren ja wahrscheinlich damals auch junge Typen, die hier gearbeitet haben und die sind richtig quasi untergebracht worden in großen Heimen, ne? Und abends wurde abgeschlossen.
Genau so war es. Das waren die sogenannten ledigen Heime, die hier gebaut wurden, wo eben zugewanderte junge Männer eben erstmal eine Schlafstätte fanden und witzigerweise nannte man die dann damals auch Bullenkloster. Ne?
Ja. Wann war denn so die Hochzeit des Bochumer Vereins? Also wo wirklich die meisten, du hast gerade gesagt, als du angefangen hast, waren hier noch so 14.000 Menschen beschäftigt. Was war so die Spitze?
Also die Spitze lag mit Sicherheit bei, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, aber ich schätze mal 30.000 werden es bestimmt gewesen sein in allen Bochumer Stadtteilen, wo sich der Bochumer Verein, der dann ja später von ThyssenKrupp oder damals von Thyssen und vorher noch mit Hösch, erst mit Krupp und dann mit Hösch fusionierte. Ich habe also schon einige Arbeitgeber gehabt, obwohl ich meinen Arbeitsplatz nicht gewechselt habe. Aber 30.000 werden es bestimmt gewesen sein, was dann in der großen europäischen EGKS-Geschichte langsam nach unten gefahren wurde, sprich, als es darum ging, Eisen und Stahl und Kohle in Deutschland langsam aber sicher nach unten zu bauen. Also einhergehend mit dem Abbau der Kohle ging es mit der Produktionsgröße der Standorte im Stahl natürlich auch abwärts.
Das war ja so in den 50er Jahren, also die Kohlenkrisen kamen, genau, also 1950er Jahren, genau. Bochum hatte Hochöfen, die gibt es jetzt nicht mehr. Wie viele Hochöfen hatten wir hier?
Wie viele es jetzt genau waren, kann ich nicht sagen, aber ich kann zumindest sagen, wo die standen. Nämlich, ja, an der Alleestraße, da wo jetzt diese schönen Skulpturen an den Wänden angebracht sind.
Da das Kolosseum waren, wird das, glaube ich, auch genannt. Ne?
Kolosseum jetzt genannt. Genau oben drauf standen Öfen zum Beispiel. Weil ich kann mich noch erinnern, dass man, als ich 79 hier anfing, mussten wir da als junge Auszubildende an dieser Steilwand, da gab es so einen Weg, da mussten wir hoch, da wurden nämlich unsere Arbeitsanzüge ausgegeben. Und dann ist man da mit so einer Riesentruppe von 70, 80 jungen Auszubildenden da hochmarschiert, weil da die Kleiderausgabe war.
Und die Stahlproduktion, also das wirklich das Stahlkochen in den Hochöfen, wie ist diese Epoche hier in Bochum zu Ende gegangen?
Ja, die ist einfach aus mehreren Gründen. Wir hatten bis vor einigen Jahren hier oben an der Alleestraße noch unser damaliges Edelstahlwerk. Das war ein Elektrostahlwerk. Da gibt es ja Unterschiede in der überhaupt in der Fertigung von Stahl. Und davor gab es eben die alten Öfen, die Siemens-Martin-Öfen, die damals unten an der Alleestraße standen, die natürlich irgendwann technisch auch völlig überholt waren, weil die konnten nur bestimmten Stahlsorten kochen. Und die waren dann, glaube ich, für den Krupp-Betrieb im Verkauf nicht mehr sehr interessant.
Wenn du das heute noch so alles so kennst aus der Vergangenheit, mit was für einem Gefühl gehst du denn durch den Westpark?
Ich habe genau da an der Stelle im Westpark noch gearbeitet und das ist ein komisches Gefühl. Weil gerade die Halle, die jetzt abgefeiert wird, da wie heißt die?
Jahrhunderthalle.
Genau. da bin ich noch durchgegangen. Mein Vater hatte da sein Büro und ich habe als junger Auszubildender da noch Sachen rein und rausgeräumt. Das war. Und da guckt man und dann denkt man, naja, das sieht ja heute ein bisschen anders aus wie damals.
Du hast gerade schon gesagt, irgendwann waren die Sachen auch alt. Das haben wir ja heute wieder. Also, dass wir eine Situation haben, wo sich alles verändert hat. Man braucht jetzt mehr für Elektromobilität, braucht man anderen Stahl. Hast du gerade schon mal so angedeutet. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt wird ja wieder investiert in Bochum.
Ja, es gibt gerade oder es gab gerade oder wir sind mitten im Prozess, dass es hier Veränderungen gibt. Im Werk Bochum geben wir die Werke, die für BNO, also Kastrupper Straße, produzieren für die Elektromobilität, Flachbleche.
Also das landet am Ende in Elektroautos, was da entsteht?
Zum Beispiel Elektroautos, Windkraftanlagen, alles was mit Elektromobilität und speziellen Werkstoffen zu tun hat. Und diese Geschichten werden jetzt parallel, wird eine neue Anlage neben unserem Breitband gebaut, wo dann im Rahmen von 25 bis X sozusagen die Produktionsgrößen und die Produktion der Fertigung von BNO hier an die Essener Straße verlegt wird. Was natürlich für den eigentlichen Standort Bochum gut ist, weil damit hat man ein Kompetenzcenter für Elektromobilität, was wirklich zukunftssicher ist. Da sind wir sehr, sehr froh, dass es so gelaufen ist.
700 Jahre Bochum, der Jubiläumspodcast.
60 Sekunden Zukunft.
Ja, wie geht's weiter mit Bochum? Wir haben bei der Wirtschaftsentwicklung nachgesehen. Hier gibt es in Bochum im Moment 15.000 Unternehmen. 138.000 Menschen haben hier ihre Arbeit und allein 60.000 Menschen studieren in Bochum.
Die erste Hochschule kam ja fast gleichzeitig mit Opel in Bochum an und aus einer Hochschule sind mittlerweile 9 Hochschulen geworden und zusammen sind sie in unserer Stadt mit die größten Arbeitgeber. Und aus ihnen heraus, so ist die Hoffnung natürlich auch, sollen auch in Zukunft viele neue Jobs entstehen und Stadt und Land fördern die Start-up-Szene auf jeden Fall auch zukünftig mit viel Geld. IT-Sicherheit, Elektromobilität, Gesundheit, das sind die Felder, für die Bochum auch bekannt ist.
Aber Bochum bleibt breit aufgestellt. Das haben wir ja von Heinz Gerhardt gehört. Also auch industrielle Arbeitsplätze sollen in Bochum in Zukunft erhalten bleiben. Genauso wie Handel, Verwaltung, Logistik, Sport oder Kultur. Bochum wirbt damit, eine Ermöglicherstadt zu sein.